So, sind alle zurück. Wie gesagt, das ist durchaus okay. Kannst gerne einen Kaffee mit reinnehmen. Nächste Vortrag ist ein Vortrag von Ulla Wester. Und zwar ist das, glaube ich, ein EU-Projekt. Das heißt Streaming Egos, digitale Identitäten, Perspektiven aus Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Portugal und Spanien. Wahrscheinlich die Projektteilnehmerländer. Und das Projekt ja kennengelernt, das war ja eigentlich eingereicht für die Ausstellung, aber sie haben es dann nicht wirklich eingereicht, sie haben nur angefragt. Und dann hat sich Ulla Wester gemeldet und ich habe damals nämlich rückgemeldet, das war an das Goethe-Institut in Rom, dass ich das als Vortrag sehr schön finden würde. Und du kommst ja vom Goethe-Institut in Paris. Genau. Mehr will ich jetzt gar nicht sagen und ich bin gespannt auf deinen Vortrag.
Ja, vielen Dank. Das war so ungefähr so. Die kleine Korrektur ist, es war kein EU-Projekt, es waren zwar EU-Teilnehmerländer, aber es ist vom Goethe-Institut im Rahmen einer internen Exzellenzinitiative hat es ein bisschen mehr Geld bekommen, als wir sonst zur Verfügung haben. Und wir haben mit lokalen Partnern oder Partnern in diesen Ländern schon zusammengearbeitet, aber es war jetzt nicht bei der EU beantragt oder finanziert. Ja, Mona L. ist lässig, cool bei Facebook, super kompetent bei LinkedIn und mitteilsam bei Twitter. Und wie ist Mona wirklich? Das möchte ich erstmal so als Ausgangsfrage in den Raum stellen und als nächstes kurz sagen, wie die Präsentation aufgebaut ist. Ich möchte erst etwas über den Hintergrund und die Projektidee sagen, dann wie wir das durchgeführt haben und die Projektergebnisse in Form von Präsentationen vorstellen und dann zentrale Fragestellungen, Themenkomplexe herausarbeiten, gemeinsame Themen, rote Fäden, die im Laufe des Projekts in den verschiedenen Gruppen entstanden sind. Der digitale Raum bietet ganz neue Möglichkeiten, sich selbst darzustellen, mit Identitäten zu spielen und kreativ damit umzugehen. Der Nutzer digitaler Medien ist nicht mehr nur Konsument, er ist zugleich Leser und Dichter, Rezipient und Sender, Konsument und Erfinder und somit auch Erfinder seiner selbst. Und im Netz kann jeder ein Künstler sein, beim Kreieren von originellen visuell-textlichen Internet-Memes, beim Erfinden von Aphorismen auf Twitter, beim Selfie-Foto oder bei der Selbstinszenierung auf YouTube mit Tanz, Gesang und sonstiger Performance. Wir können unser Selbstbild wesentlich stärker bestimmen als in digitalen Zeiten und jeder kann im Netz ein virtuelles Wunschbild von sich selbst erschaffen. Und zugleich existiert aber im digitalen Raum auch das Bedürfnis, als ich selbst zu sprechen, authentisch zu sein. Und das führt dann oft dazu, sehr viel über sich selbst zu offenbaren, vielleicht ohne der sich darüber bewusst zu sein, Problematiken von Datenschutz, Überwachungsmöglichkeiten etc. Aber auch ungewollt hinterlassen wir Spuren im Netz, die unsere digitale Identität prägen. Das Netz vergisst nichts. Alle digitalen Aktivitäten, sei es das Aufrufen von Seiten für Recherche, Online-Käufe, Skype-Gespräche, Downloads von Apps, Likes von Posts auf Facebook, Twitter, Instagram und Co., alles wird gespeichert und kann zu einem Persönlichkeitsprofil ausgewertet werden. Und dieses sagt im Zweifel wesentlich mehr über uns aus, als das, wie wir uns selbst auf unserer eigenen Webseite oder auf unserer Facebook-Seite darstellen. Auf kollektiver Ebene erlauben das Internet und die sozialen Medien das liquide Zusammenfinden zu einem neuen Wir. Also Zusammengehörigkeit kann sich nicht mehr nur über Sprache, Nation oder Herkunft herstellen, sondern auch über gemeinsame Zeichen und Symbole und auch über digitalen Diskurs gemeinsamer Themen und Interessen. Soweit zum Hintergrund. Das Projekt stellt sich die Frage, wie unsere Vorstellungen von dem, was wir sind oder sein möchten, durch die digitalen Medien verändern und weiterentwickeln. Wie werden unsere Identitätsvorstellungen durch die digitale Kommunikation geprägt? Wie verändern sich unsere Wünsche bezüglich Ich- und Gruppenidentitäten? Kreiert die digitale Kommunikation neue Identitätswünsche oder Bedürfnisse? Und wirkt das Internet dabei als ein globaler Gleichmacher? Oder gibt es Länder- oder Kultur- oder gruppenspezifische Ausprägungen, Fragestellungen oder Lösungsansätze? Ausgehend von diesen Fragen haben wir ein Projekt initiiert, das darauf abzielte, dies nicht primär theoretisch zu untersuchen, sondern kreative Prozesse dazu zu initiieren. Das heißt, wir haben mit Künstlern, Experten für Netzkultur und Netzaktive zusammengearbeitet und sie eingeladen, sich gemeinsam mit diesen Themen zu beschäftigen, mit dem Ziel, etwas Neues zu kreieren, sich diese kreativen Werke wechselseitig vorzustellen und darüber ins Gespräch zu kommen. Dabei war das Projekt sehr offen angelegt. Jede Gruppe wählte sich ihr eigenes Subthema aus und ihre eigene Vorgehensweise. Festgelegt war nur die Vorgabe, bis zu einem bestimmten Datum ein gemeinsames präsentierbares Werk zu erarbeiten. Ja, jetzt zur Durchführung. Die Projektidee entstand bei einem Treffen von Kolleginnen aus den Goethe-Instituten in Belgien, Frankreich, Italien, Spanien und Portugal. Und deshalb lag es auch nahe, dies zunächst einmal für diese Länder in West- und Südwesteuropa auszuprobieren, die überwiegend von romanischen Sprachen und Kulturen geprägt sind. Und da das Goethe-Institut als deutsches Kulturinstitut natürlich insbesondere die kulturellen Beziehungen zwischen Deutschland und anderen Ländern fördert, sollte dabei auch Deutschland mit einbezogen werden, mit weniger romanischem Sprachhintergrund oder kulturellem Hintergrund. Der erste Schritt war, Ausschau zu halten nach Menschen, Experten, Künstlern, Interessierten in diesen Ländern, die über Erfahrungen und Netzwerke zum Thema Identitäten und digitale Kultur verfügten und die interessiert waren, sich bei diesem Prozess, diesem ergebnisoffenen Prozess einzubringen. Diese fungierten dann in der Folge als Länderkuratoren und hatten die Aufgabe, Personen aus ihren Ländern zu identifizieren, mit denen sie gemeinsam am Thema arbeiteten und ein künstlerisches oder diskursives Produkt entwickelten. Im Frühsommer 2015 fand ein Treffen der Länderkuratoren und der Projektkuratorin Sabria David vom Slow Media Institut in Bonn statt. Das führten wir am Goethe-Institut Paris durch und dort wurde der inhaltliche und organisatorische Rahmen des Projekts definiert und ein erster Austausch über die Ländergruppen, mögliche Zusammensetzungen und erste Ideen für Themen ist erfolgt. Während einer Reflexions- und Produktionsphase dann im Herbst 2015 wurde in den Ländern gearbeitet, aber gleichzeitig ein teils sechssprachiger Webblog bespielt, auf dem die Ländergruppen ihren kreativ-diskursiven Prozess dokumentierten und Hintergrundinfos zu den behandelten Themen in Form von Artikeln, Links etc. bereitstellten. Und dieser Blog diente auch dem Austausch der Gruppen untereinander sowie allen am Thema oder am Projekt Interessierten. Wir hatten einen Hashtag kreiert, Hashtag Streaming Egos, der es ermöglichte, dass Tweets und Instagram-Posts direkt in den Blog eingespielt worden sind. Und wenn man sich so theoretisch über die Projektfortschritte in den Ländergruppen informieren konnte, zeigte es sich in der Praxis, dass jede Gruppe vermutlich aufgrund der relativ begrenzten Produktionsphase sehr stark mit sich selbst beschäftigt war und dass also leider nicht so sehr viel Austausch in dieser Phase stattfand, was aber dazu führte, dass die Spannung wuchs bis zur Präsentation der Ergebnisse Ende Januar 2016. Während dieses zweitägigen Treffens, wir haben das Convention genannt, im NRW-Forum in Düsseldorf, wurden die Ergebnisse den anderen Projektgruppen und dem Publikum vorgestellt und das Ganze eingebettet in die Finissage der Ausstellung Ego Updates im NRW-Forum. Die Vielfalt der Formate und Themenschwerpunkte während der Convention waren für uns überwältigend und die Präsentationen und Ausstellungen waren sehr intensiv, aber da es zeitlich sehr begrenzt war auf 2 Tage, entstand der Wunsch, die Ergebnisse in einer Publikation festzuhalten. Das E-Book, was nur digital und in einer ausdruckbaren PDF-Form vorliegen wird, geht über eine reine Projektdokumentation hinaus. Es interpretiert und erweitert die aufgeworfenen Fragestellungen durch Essays und Statements der Beteiligten und weiterer Experten. Es wurde schon erwähnt, dass wir ursprünglich geplant hatten oder überlegt hatten, einen Teil der Projektergebnisse bei der Paraflows-Ausstellung einzureichen. Das hat leider nicht funktioniert. Aber da diese Werke eine sehr zentrale Rolle innerhalb des Projekts einnehmen, möchte ich sie gerne hier beschreibend vorstellen. Und dabei geht es weniger um eine kunst- oder kulturkritische Analyse, sondern eher um eine qualitative Betrachtung mit dem Ziel, sie zu beschreiben, Interesse zu wecken. Und die meisten Kunstwerke sind auf der Webplattform zugänglich und werden auch über das E-Book dann zugänglich sein. Ich fange mal an mit der italienischen Gruppe unter der Leitung von Marco Mancuso und Filippo Lorenzin, die beide engagiert sind bei der Online-Plattform DigiCult, wurde eine multimediale Ausstellung unter dem Motto The Art of Difference präsentiert. Der Ausgangspunkt für die italienische Gruppe war ein gesellschaftlich-politischer, die auf die Eröffnung der Mailänder Expo 2015 folgenden Proteste auf den Straßen und im Netz dienten als Hintergrund für eine Reflexion über Selbstdarstellungen im Netz. In einer Zeit schwerer wirtschaftlicher Krise und tiefgreifenden Wandels in Italien. Die Künstlerinnen und Künstler machten sich auf den Weg, kritische narrative Aspekte in künstlerischen und kulturellen Bereichen wiederzuentdecken. Aspekte, die den Kontext eines Landes widerspiegeln, seinen moralischen Zustand offenbaren und damit gleichzeitig als Wegweiser dienen sollten. Die erste Gruppe von Künstlern war Alterazioni Video und sie beschäftigte sich in ihrem mit Raise the Bar betitelten Videos auf skurril ironische Weise mit dem Motto des Schneller, Weiter, Schöner der heutigen Netzgesellschaft. Sie stellten ihre Videos bei auf der Website recordsetter.com ein, wo es also um witzige, interessante oder auch äußerst merkwürdige Weltrekorde geht. Und es gab also Videos wie also Weltrekorde wie Leaking a Potato oder Standing on a Ball mit einer Kunstpflanze in der Hand möglichst lange. Ja, es geht also um diesen Wettbewerb im Netz, der sich aber selbst ein bisschen ad absurdum führt. Das war die Präsentation der Videos in Düsseldorf. Bei dem Künstlerduo AOS, Art is Open Source, dagegen ging es um die sogenannte algorithmische Autobiografie. Ihr Kunstwerk Ghostwriter sammelt digitale Spuren, die Menschen in ihrem täglichen Leben hinterlassen. Und es sucht darin nach wiederkehrenden Mustern und verwendet sie dazu, Lebensgeschichten in neuen Publikationsformaten zu erzählen. Es geht um eine Reflexion über den Wandel von Identität und die Rolle von Daten, Informationen und Algorithmen. Die Präsentation bestand aus einem Endlos-Druckerpapier aus drei Prints und drei Tablets, die in Bücher integriert waren, in traditionelle Printbücher. Bei dem Künstlerkollektiv Jokose mit dem Titel wurde ein Werk kreiert mit dem Titel Ein zeitgenössisches Selbstporträt des Internetkünstlers und das ist die Fortsetzung einer Künstlerporträtserie von Jokose. Die Künstler haben dafür digitale Fotografien von sich selbst produziert, worauf sie sich als konventionelle mit Pinsel und Leinwand arbeitende Künstler darstellen. Sie haben diese dann an einen chinesischen Online-Gemäldedienst, Gemäldeservice geschickt, der sie auf Leinwand reproduzierte in Öl. Und das Ergebnis ist eine Sammlung von Ölgemälden, die die vier Künstler darstellen, wie sie sich sehen oder gesehen werden wollen in diesem Projekt. Und zwar eingereicht auf der Bilddatenbank Shutterstock. Das sieht dann so aus. Ja, das vierte und letzte Werk der italienischen Gruppe stammt von Silvio Lorusso. Er hat unter dem Titel Fake It Till You Make It Ausschnitte von gefilmten Interviews präsentiert. Interviews mit Jody Sherman und Austin Heinz, die beide Geschäftsführer von Start-up-Unternehmen in Silicon Valley waren und die Selbstmord begangen haben, während sie an der Spitze ihrer Unternehmen standen. Und er zeigt, dass in einem Zeitalter, in dem jeder Unternehmer seines Egos werden muss, konzentriert er sich auf die düstere Beziehung zwischen einem unerbittlichen Unternehmeroptimismus und dem strukturellen und sozialen Druck, dem Unternehmensgründer und Manager ständig ausgesetzt sind. Diese Videos sind auch auf der Webseite von Silvio Lorusso anzusehen. Das Arrangement sah so aus. Jetzt komme ich zu der portugiesischen Gruppe. Die Kuratorin Sandra Vieira Jürgens ist unter anderem Initiatorin der Online-Residenz Raum-PT, einer digitalen Plattform, die Künstlern aus den Bereichen Fotografie, bildende Kunst, Film, Architektur bis hin zu Klangkunst zur Verfügung steht. Und sie arbeitete für Streaming Egos mit portugiesischen Online-Künstlern verschiedener Genres. Das Besondere dabei ist, dass sie gemeinsam mit einem Team von Webdesignern diese Projekte entwickelt haben, die dann gemeinsam die Transponierung ins digitale Medium erarbeitet haben. Unter dem Titel Mutant Geographies beschäftigen sich die beteiligten Künstler mit der Darstellung und Identität Portugals und Europas im digitalen Zeitalter. Wie stellen sich Europa, Portugal und die anderen europäischen Länder in der digitalen Kultur dar? Welchen Blick auf das eigene Land möchten Künstler in Portugal vermitteln? Und wie sehen Sie Europa und die anderen europäischen Länder? Da es hier leider keinen Internetzugang gibt, kann ich diese Online-Werke, die eben als interaktive Online-Kunstwerke konzipiert sind, leider nicht zeigen, sondern nur mit einem Foto, sind aber ebenfalls auch auf der Projektwebseite und auf der Seite Raum-PT zu sehen. Bei Identities von André Alves ging es sein Interesse an der Beziehung zwischen Menschen von heute und dem Status von Wort und Text, der Bedeutung dieser Beziehung und der Transformation ihrer Möglichkeiten im Kontext neuer medialer Formen. Es begann als Zusammenstellung von schriftlichen Gedichten und Aphorismen rund um die oben genannten Beziehungen und setzt zur Darstellung auf Text statt auf visuelle Formen. Diese rein textuellen poetischen Interpretationen erweitern sich zu klanglich-visuellen Experimenten, die grundlegende Mittel und Formen der Zusammenarbeit des Internet nutzen und damit selbst zu einem Kommentar über die Bedeutung dieser Mittel geworden sind. Bei Claudia Fischers Projekt Closer to Home, das ist ein Teil eines Forschungsprojekts über Konzepte der Peripherie. Es geht um unsere Wahrnehmung der Welt als ein Raster aus Parallelen und Meridianen. Der Betrachter wird zum Reisenden, er bewegt sich zwischen dem Vertrauten und dem Fremden, zwischen dem Ich und dem Anderen, in einer Beziehung der Reziprozität, in der die Identität immer wieder neu erfunden wird. Sehr konkret um Portugal ging es bei Paulo Mendes in seinem Werk Politik des Volkes, Vorschläge für den zeitlosen Tourismus in Portugal, um die Konstruktion der Identität Portugals. Genauer gesagt, der verschiedenen Identitäten, Ikonografien, Codes, der symbolischen Rhetorik von Regierungen Portugals im 20. und 21. Jahrhunderts, um ein kartesisches Koordinatensystem zur Veranschaulichung der Eigenschaften einer Funktion, die durch irreführende Werbung verkaufte Geschichte, die in einem Spam-Ordner verschwindet, zu elektronischem Müll verkommene historische Lüge, nationale Monumente patriotischer Inkontinenz, politische Identität, touristische Identität, internationale Identität. Portugal ist kein kleines Land. Das war die Selbstbeschreibung des Künstlers. Und als letztes aus Portugal war Pedro Portugal, der sich in Europa Augen mit der Frage nach der europäischen Identität befasst. Der heute unter dem Namen Eurovision Song Contest bekannte europäische Schlagerwettbewerb hieß zunächst in seinen Anfängen Continental Television Exchange Song Contest und wurde seitens des BBCs umbenannt, wobei man sich entschied, die längere Bezeichnung in den offiziellen Dokumenten beizubehalten. Er sieht dies als ein Beispiel dafür, wie im europäischen Raum eine gemeinsame Einheit gedacht wird, sei diese politisch, wirtschaftlich, kulturell oder auf das Image der EU bezogen. Und Europa Augen ist eine Montage der Bilder, die bei der Präsentation der Lieder beim Eurovision Song Contest verwendet werden. Diese bilden eine Matrix für das Bild der von dem Architekten Rem Koolhaas 2001 vorgeschlagenen Fahne, die die Farben aller Länderflaggen der EU in vertikalen Streifen aufgreift und die digitale Standardisierung durch Strichcodes und Datenspeicherung darstellt. Ist aber meines Wissens nie verwirklicht worden. Die belgische Gruppe unter der Leitung des Kurators Bram Krewitz setzte ganz auf Performances. Die Selbstbeschreibung der Künstler sagt ein endloses performatives Laboratorium, aber in diesem Fall sollte es kurz sein. Es ist ein Laborraum des Performativen, in dem Strategien und Infrastrukturen entwickelt, neue Gemeinschaften kreiert und so der Begriff physischer und virtueller Identitäten im postdigitalen Zeitalter in Frage gestellt wird. Es zielt darauf ab, das Unselbst, den Avatar als zweites Ich sowie verbotene, selbstverdrängende Scheinidentitäten durch radikale, performative Ausdrucksformen zu vernetzen. Hierzu würde ich gerne einen kurzen Videoausschnitt zeigen.
Let's start. For example, I don't know if you were aware of the Black Night in Brussels in November after the Paris.
Die Performance Das Tier in mir geht der Frage nach, welche Rolle Tiere in der digitalen Kommunikation spielen und was dies über die Identität der Menschen aussagt. Als Ausgangspunkt wies sie auf die Funktion von Katzenvideos während der Suche der belgischen Polizei nach den Drahtziehern der Pariser Terroranschläge vom November 2015 hin. Und ihre von diversen menschenähnlich agierenden Tieren bevölkerte Präsentation schuf ein Orchester von Tierstimmen, die den Zuschauer berührten, die Mitgefühl und Empathie erzeugten. Ja. Und am Ende ihrer Performance hat sie sich mit ihrem Laptop dem Publikum zugewandt und die Ausstellungshalle durchschritten in einem an einen Schamanenritus erinnernden Gestus. So, jetzt muss ich hier nochmal umschalten. Marthe van Dessels Spoofing Memes bestanden aus diversen Installationen, die Übertragungstechnologien digitaler und vordigitaler Art demonstrierten, wie zum Beispiel Slow Scan Television, SSTV, mit dem man Bilder analog über Funktöne übertragen kann, sowie Infrarotstrahlung oder ein mithilfe des Einplatinencomputers Raspberry Pi selbstgebauter Radiosender. Aber natürlich ging es auch um WLAN als drahtloses lokales Netzwerk. Und das hat sie mit ihrer Performance Firewall 0.1 gezeigt. Und dazu gibt es auch ein kurzes Video. Etwas extremistischen Bildern verbirgt sich also eine Drohne, die durch einen Feuerring springt, mit WLAN gesteuert. Ja, jetzt kommen wir zu der. Jetzt kommen zuerst noch Ihre Installationen, die also diese verschiedenen lokalen Netze, die sie dort gebaut hat, demonstrieren. Nochmal ein Bild zu der Firewall 0.1 Performance. Und dann kommen wir zu Frankreich. Bei den französischen Künstlern und Kunstkritikern ging es, angeleitet von der Journalistin und Netzkulturexpertin Marie Lechner, darum, reale Identitäten vor dem Hintergrund physischer und digitaler Überwachung unsichtbar zu machen bzw. zu verschleiern. In die Irre führende Strategien als wirkungsmächtige Werkzeuge für die Freiheit des Denkens und Handelns. Auch hier gab es einen politisch-gesellschaftlichen Ausgangspunkt ihres Beitrags. Und zwar wurde 2015 das Loi Renseignement, ein Gesetz, was dem Patriot Act in den USA gleichkommt, im Zuge der Bekämpfung des Terrorismus und eine sehr starke Überwachung der Bevölkerung des einzelnen Bürgers ermöglicht, in Frankreich verabschiedet. Und in diesem Kontext haben sie 6 Strategien untersucht, um diese physische und digitale Überwachung zu umgehen. Also es ging um Verschleierung, falsche Dokumente, False Positives, Gruppenpseudonyme, Verschlüsselung und Homonymie. Und im Rahmen des Projekts konzentrierten sie sich auf die letztgenannte Strategie und kreierten AHA, das steht für die Association des Homonymes Anonymes. Laut Selbstbeschreibung hat sich AHA zum Ziel gesetzt, alle möglichen Arten der Homonymiekultur mit allen notwendigen Mitteln zu entwickeln und anzuregen. AHA stellt sämtlichen, sowohl authentischen als auch weniger authentischen, möchte gern Homonymen bzw. Namensvettern verwaltungstechnische, psychologische und strategische Unterstützung zur Verfügung. Und AHA präsentierte unter anderem eine Fallstudie, bei der von allen auf Facebook vertretenen Personen namens Camille Martin ein Durchschnittsbild und ein Durchschnittsprofil erstellt worden ist. Dieses wurde durch Algorithmen untersucht und bewertet, was die Absurdität der Aussagekraft von digitalen Profilen und ihren Algorithmen deutlich machte und mich ein wenig erinnerte an das, was wir vorhin gehört haben mit dem britischen Künstler, der die verschiedenen Gesichter als Masken zusammengesetzt hat. Parallel dazu wurde eine interaktive Karte der Strategien und ihrer Vernetzung vorgestellt mit sehr analogen Wollfäden. Ich weiß nicht, ob man die hier erkennen kann. Und das Publikum konnte sich mit Methoden der digitalen Gesichtserkennung durch entsprechende Make-ups vertraut machen oder sich dazu beraten lassen, wie man seinen Tod auf Facebook realisiert. Hier also digitale Gesichtserkennung analog umgesetzt. Der deutsche Beitrag hatte sich das Wiederbeleben der Salonkultur zum Ziel gesetzt. Der Salon, europäisch in seinem Grundgedanken, wurde als diskursives Format in verschiedenen Medienformen realisiert. Ziel war es dabei, auszuloten, wie der digitale Raum dabei helfen kann, gesellschaftliche und transnationale Diskurse zu ermöglichen und zu führen und so zu Identitätsbildung beizutragen. Als Medienformate wurden mündliche Interviews geführt, die als Audiodatei zugänglich gemacht wurden, teils mit eingesprochener Übersetzung. Es gab einen E-Mail-Briefwechsel, ein schriftliches Interview sowie einen internen digitalen Salon über Google Hangouts, bei dem sich die Teilnehmer der Gruppe, das waren Dirk von Gehlen, Martina Pickard, Enno Park und Sabria David als Kuratorin, via Videokonferenz unterhielten und dies über Google Hangout Live zugänglich machten. Inhaltlich ging es dabei um den transnationalen Diskurs bei Goethe, um Radikalisierung von Jugendlichen durch das Internet und die sozialen Medien, beziehungsweise um Bindung und Identität als stabilisierende und präventive Faktoren. Oder um das Wiederbeleben gesellschaftlicher Formen wie das gemeinsame Singen sowie das Identitätsstiftende als auch das manipulative Potenzial dieser Wir-Erlebnisse. In Düsseldorf wurde dann der Diskurs auf einer ganz realen, etwas retromäßigen Salonbühne mit Goethe-Büste und Tegebäck weitergeführt. Und zuletzt als komme ich zu der spanischen Gruppe. Der spanische Beitrag war als ein Gesamtkunstwerk angelegt. Der Kurator Mateo Feijo hatte bereits eine Formatidee im Kopf und hatte die teilnehmenden Künstler unterschiedlicher Disziplinen entsprechend ausgewählt, aber hat das Ganze dann sehr offen und prozesshaft angelegt und die Künstler traten in einen kreativen Dialog miteinander und der Prozess wurde ausführlich auf dem Blog dokumentiert. Ausgehend von Zeichnungen des Künstlers Monopero schrieb die Tänzerin Sonia Gomez Texte als Rohmaterial für Tanzchoreografien und der Komponist Dr. Kurogo antwortete darauf mit Kompositionen. In Düsseldorf wurde, wie man hier sehen kann, eine begehbare Plastikbubble präsentiert, kreiert von der Gruppe Plastique Fantastique, die spanischen Künstlerinnen innen ausgestalteten und beziehungsweise in der sie performten. Das Thema war die Beziehung zwischen Körperlichkeit und Digitalem sowie Fragen nach der Identität im öffentlichen Raum, nach staatlicher Überwachung und Normierung, nach Privatheit und Gewissen. Monopero zeichnete vor und während der Convention direkt auf die Bubble-Innenwand. Seine an Höhlenmalereien erinnernden Zeichnungen beschäftigten sich mit Macht, auch sexueller Macht und Ohnmacht. Dazu performte Sonia Gomez, sowohl tänzerisch als auch meditativ auf die Bubble-Innenwände schreibend. Ergänzt wurde das eindrucksvolle Gesamterlebnis durch ein in der Bubble-Innen angebrachtes großformatiges Triptychon von Vic Snake und durch per Livestream über Kopfhörer anhörbare Musik von Dr. Kurogo sowie über Projektionen von Video-Essays von Anto Loveras. Die Video-Essays sind also Mitschnitte, die bei der Convention entstanden sind und dann auf die Innenwand projiziert wurden. Dazu hätte ich auch noch ein Video, aber ich glaube aus Zeitgründen, oder was sagt der Moderator? Das geht noch, super. Okay, das war der Versuch, einen Eindruck zu vermitteln. Jetzt geht es natürlich darum, was ist da eigentlich passiert und gibt es bei all dieser Unterschiedlichkeit von Themen und Formaten, thematischen Herangehensweisen auch Themen und Fragestellungen, die gemeinsam sind. Es gab solche und ich versuche da jetzt die wichtigsten herauszugreifen. Dazu gehörte zum Beispiel das Thema Self-Narration und Identität und der Einfluss digitaler Veränderungen darauf, wie wir uns im digitalen Raum darstellen, wie wir von uns selbst erzählen, als Mensch, als Künstler, als Dialogpartner etc. Grundsätzlich bieten sie natürlich ganz neue Möglichkeiten, das eigene Ich, das ich zuvor definierte über Arbeit, Familie, Freunde, dieses vordigitale Ich nun durch die eigene Fantasie zu erweitern oder ganz neu zu gestalten und mit Identitäten zu experimentieren. Diese Freiheit wird jedoch eingeschränkt durch die konkreten technisch-organisatorischen Möglichkeiten und Rahmenbedingungen, das heißt durch die Anbieter von Plattformen und ihre Richtlinien. Facebook zum Beispiel verbietet falsche Angaben in Accounts und auch das Anlegen von Fake-Accounts oder von mehreren Accounts und macht persönliche Angaben öffentlich bzw. gibt sie weiter. Plattformen, ihre Protokolle und Algorithmen werden meist von Neoliberalen, einer bürgerlichen Gesellschaftsschicht angehörenden weißen Männern kreiert und betrieben, wodurch bestimmte Normen durchaus auch reproduziert werden, die wiederum Einfluss nehmen auf Identitätsbildung und Diskurs und dadurch eben diese vermeintliche Freiheit, mit Identitäten und Rollen zu spielen, auch zum Beispiel mit Geschlechterrollen, sehr stark einschränken. Und gleichzeitig analysieren und filtern soziale Medien und ihre Algorithmen das, was andere von uns wahrnehmen. Sie erstellen Profile, die dank der technischen Möglichkeiten allgegenwärtig sind, durch Raum und Zeit wiederbestehen und sich mit anderen Profilen vernetzen. Also das Netz zum Beispiel als Ghostwriter unserer Biografien, wie das die Gruppe AOS dargestellt hat, über die wir die Kontrolle verlieren. Das digitale Ich wird fragil, durchlässig und fragmentiert. Und wir erleben eine Erweiterung des Individuums zum Multividuum. Ein weiterer Schwerpunkt war es, sich mit den Möglichkeiten digitaler Medien im Hinblick auf Kommunikation und transnationale Diskurse zu beschäftigen, was insbesondere, aber nicht nur, in der deutschen Ländergruppe und in ihrem digitalen Salon passierte. Zum Beispiel hat Sabria David in ihrem Essay Reoralisation herausgestellt, dass durch digitale Kommunikation die Eindimensionalität traditioneller Schrift und des herkömmlichen Publikationswesens aufgehoben wird. Viele Menschen können nun zeitgleich auf den gleichen Inhalt zugreifen, ihn verändern, mitgestalten. Die Nutzer digitaler Medien sind Sender und Empfänger zugleich, können sich im Echtzeitwechsel unterhalten. Und es geht ums Mitmachen, ums Interagieren, um Sharing, also um im besten Wortsinn soziale Medien. Digitale Medien heben räumliche und zeitliche Grenzen auf. Sie bringen Menschen miteinander ins Gespräch, die sich früher nie begegnet wären, und erweitern damit bestehende Identitätsvorstellungen. Sie ermöglichen Menschen, die früher wegen körperlicher Beeinträchtigungen von der Kommunikation oder vom Reisen ausgeschlossen waren, eine Teilhabe am gesellschaftlichen Dialog, bis hin zum Cyborg, jetzt zum Beispiel Enno Park, der mitbeteiligt war, der dank, ich weiß nicht, ob der bekannt ist, er hat ein Implantat mit einem eingebauten digitalen Sprachprozessor und kann dank dieses Implantats wieder hören. Sprachbarrieren werden durch technische Hilfsmittel zwar noch nicht vollständig aufgehoben, aber durchaus abgemildert. Und die Konvergenz der digitalen Technologien, die Abkehr von geschlossenen Medienformaten, bewirkt eine Demokratisierung der Kommunikation. Und digitale Medien ermöglichen so nicht nur die Kommunikation über zeitliche, räumliche und körperliche Grenzen hinweg, sondern auch, sich zu neuen Gemeinschaften zusammenzufinden und digitale Gruppenkommunikation selbst aktiv zu gestalten. Durchaus kritischer sieht das Künstlerkollektiv Jokose mit den digitalen Kommunikationstechnologien. In dem Essay Living and Working After Failure beschreibt Jokose, dessen Mitglieder in verschiedenen Städten leben und sich ausschließlich digital miteinander unterhalten, das Scheitern der digitalen Kommunikation. Die wird als fehlerhaft, zeitaufwendig, äußerst unzulänglich beschrieben und empfunden. Dabei stehen Versagen und Misserfolg als Metapher für den heutigen Künstler und seine Unfähigkeit, sich auszudrücken, für das sich Reiben an einer komplexen Welt. Jokose wendet das positiv in den Begriff Post-Fail, das kreative Umgehen mit der Unzugänglichkeit. Die Frage der nationalen Identität war durch die Anlage des Projekts, das mit Ländergruppen startete, von Anfang an ein viel diskutiertes und präsentes Thema. Das Konzept der nationalen Identität wurde von den meisten Künstlerngruppen sehr kritisch gesehen, da sowohl künstlerische Aktivität und künstlerisches Selbstverständnis im digitalen Kontext als auch digitale Kommunikation und Netzkultur als global und damit als alles andere als national angesehen wurden. Bei der portugiesischen Gruppe stand interessanterweise dies jedoch sehr stark im Zentrum, die Auseinandersetzung damit. Sie befasste sich intensiv mit der nationalen Identitätsfrage. Es ging um Portugal im globalen Kontext, im europäischen Kontext. Es ging um die Vergangenheit als Teil der Identität des Landes und um Poesie als Mittel zur Heilung von historischen Wunden, wie bei André Alves. Alle Beiträge spiegelten neue Wir-Erzählungen von portugiesischen Künstlern. Es ging darum, um ein Rewriting und Reworking the past self through the web archive, wie Bettina Wegenstein das formuliert hat. Die Frage nach dem Konzept einer nationalen Identität und seiner Relevanz wurde im Hinblick auf die Publikation noch einmal aufgegriffen, indem die Projektteilnehmer und Autoren der Essays gebeten wurde, die Frage "Can we forget about nation?" in Form eines Statements zu beantworten. Und hier war der durchgehende Tenor, dass die Nation als Konzept eines modernen Identitätsbegriffs nicht taugt, das stark ideologisch geprägt ist, von politischen Machthabern im Sinne von Abgrenzung und Aufbau von Feindbildern genutzt wird, aber auch sehr stark mit dem Aufbürden von Praktiken und Symbolen verbunden ist, die eigentlich nichts mit den Bedürfnissen der einzelnen Menschen zu tun haben. Ein Konzept, das Individualität und echte Kommunikation mit den Menschen anderer Nationen verhindert. Und von vielen wird betont, dass bei der Herausbildung von Wir-Identitäten im digitalen Zeitalter die Nation oder Nationalität weitgehend abgelöst wird durch andere verbindende Elemente und Zugehörigkeiten und durch liquide Gruppenidentitäten. Es wurde darauf aufmerksam gemacht, dass Identität nicht unbedingt mit Zugehörigkeit zu einer Nation, zu sonstigen Gruppen verwechselt werden sollte, sondern es ist eine individuelle Geschichte. Das Individuum muss seine eigene Identität herausbilden. Es ist dabei nichts Statisches, sondern ein individueller Prozess, der sowohl die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit dem anderen als auch die Akzeptanz der eigenen kulturellen Hybridität voraussetzt, wie Peter Gossens sagt. Enno Park geht hier noch weiter. Er sieht Identität als Gedankenkonstrukt, das fast ausschließlich in Krisen manifest wird, also zum Beispiel durch den Verlust eines, durch das Auftreten einer körperlichen Versehrtheit, durch einen Verlust, durch etwas Fehlendes. Und für ihn ist Identität eine Wechselwirkung aus Selbst- und Fremdzuschreibung von Merkmalen, ein ständiger Strom allmählicher Veränderung. Ein weiterer Komplex war die politische Dimension digitaler Identität. Dies wurde sehr stark in den Beiträgen von Marthe van Dessel und der französischen Gruppe, aber auch im spanischen Beitrag deutlich. Digitale Kommunikationsstrukturen werden von finanzkräftigen, einflussreichen Firmen bereitgestellt und durch ihre Regeln, ergänzt durch staatliche Regeln, bestimmt und kontrolliert. Dies führt zum einen zu einer Normierung und zu Einschränkungen der Freiheit des persönlichen Ausdrucks. Und für Marthe van Dessel ist es wichtig, vorgegebene technische Infrastrukturen und Plattformen zu hinterfragen und zu durchbrechen, unter dem Stichwort Hacking the System, eine technische Autonomie bezüglich beziehungsweise Souveränität zu erreichen als Voraussetzung für eine selbstbestimmte Nutzung der Technologie. Zum anderen wächst natürlich die Gefahr der Veröffentlichung persönlicher Daten, wirtschaftlicher Ausbeutung und Überwachung bis hin zu persönlichen Konsequenzen für die einzelne Person beziehungsweise zu vorbeugender Selbstzensur. Und das weitere, ich glaube, das ist auch schon das letzte große Thema, ist das Verhältnis zwischen dem Analogen und dem Digitalen und ganz konkret zwischen dem Körper und der Digitalität. Der Körper als integraler Bestandteil des eigenen Ichs, der uns auch im Digitalen nie verlässt. Auch in der Virtualität bleiben wir körperliche Menschen. Dies wurde besonders deutlich bei der spanischen Gruppe, die Bubble als Vagina, als Behausung für digital-physische Begegnungen, die eine intensive Erfahrung persönlich, intim, fleischlich ermöglichte. Damit wurde auch die Frage nach Öffentlichkeit und Privatheit im digitalen Raum gestellt. Eine Frage, die sicher von jedem selbst beantwortet beziehungsweise in digitalen Räumen und Gruppen ausgehandelt werden muss. Es wurde deutlich, dass das Digitale nicht ohne das Physische auskommt und dass im Zeitalter einer digitalen Informations- und Aktivitätsflut das reale Zusammenkommen, die reale Begegnung immer wichtiger wird. Viele Beiträge zeigten in ihrer Hybridität eine starke, fast nostalgische Sehnsucht nach dem Analogen, nach dem gemeinsamen physischen Erleben, dem Anfassen können und nach Empathie. Dies wurde zum Beispiel deutlich beim Salon im historisch gemütlichen Ambiente mit Tee und Plätzchen, aber auch bei den traditionell kitschigen Ölgemälden der Yokose-Künstler, der Firewall 0.1 Performance mit Jahrmarktcharakter und bei dem sehr realen Interagieren der spanischen Künstler in der Bubble und dem plastisch-körperlichen Erleben dieses Happenings durch die Zuschauer, aber auch bei der Gesichtserkennungsbemalung und auch bei der Performance von Lucille Camel mit fast schamanenhaften Zügen. So bekamen die digitalen Streaming-Egos doch noch eine sehr analoge Wendung und das ist vielleicht das interessanteste Projektergebnis. Trotz oder gerade wegen dieser der tatsächlichen oder vermeintlichen Dominanz des Digitalen benötigen wir weiterhin reale Räume, die es uns ermöglichen, unsere Identität weiterzuentwickeln in der physischen Begegnung mit anderen und im körperlich erfahrbaren Erleben. Ja, vielen Dank.
Danke für die Vorstellung des Projektes. Ich habe geglaubt, es war ein EU-Projekt, aber habe mich getäuscht. Muss auch nicht alles ein EU-Projekt sein. Und gibt es Fragen aus dem Publikum? Anmerkungen? Na? Bist halt ein fleißiger Fragensteller.
Danke für die sehr schöne, sehr differenzierte Darstellung, auch das, was Identität, wie man das öffentlich machen kann, also gerade wie Sie das auch, und ich glaube auch sehr sensibel vorgestellt haben. Was mich interessieren würde, wie haben Sie es mit der Sprache gehalten? Wir haben sehr viel gehört jetzt über die nationale Identität, über die einzelnen Texte, die entstanden sind, über den Weblog. Was gab es da für Vorgaben? Wie haben Sie das moderiert? Ich kenne das aus eigener Projekterfahrung, dass man dann doch, sagen wir mal, mit der Unbill semantischer Interoperabilität konfrontiert ist. Wie kriegt man das unter einen Sprachhut? Wie haben Sie das gelöst?
Das war vor Anfang an ein zentrales Thema. Und wir haben uns überlegt, dass wir den Weblog zumindest in seinen Grundbestandteilen sechssprachig anlegen, was ein ziemliches Unterfangen war. Und wesentliche Beiträge wurden tatsächlich in sechs Sprachen oder in fünf Sprachen übersetzt. Andere wurden zusammengefasst auf Englisch. Aber es war so, dass wirklich jeder in seiner eigenen Sprache schreiben konnte. Bei dem physischen Zusammentreffen dann haben wir uns für die Brückensprache Englisch entschieden, weil es sonst nicht mehr handelbar gewesen wäre.
Weitere Anmerkungen? Ja, da hinten. Bitte warte, wir hätten die Frage gerne auf Band.
Wie haben denn die Leute auf diese Plastikbubble reagiert, wenn sie da durchgestiegen sind?
Ja, das war sehr interessant, aber durchaus positiv. Also es gab so einen Moment der Irritation natürlich. Interessant war zum Beispiel, dass einer der Techniker des NRW-Forum-Hauses so begeistert war von dem Ganzen, aber ich nehme auch an, von dem ganzen Ambiente und der war also auch schon beim Aufbau beteiligt und von der ganzen Crew, die da mitgemacht hat, dass er am nächsten Tag dann seine Familie mitgebracht hat mit einem zweijährigen Kind und dem Säugling auf dem Arm und ihnen ganz stolz die Bubble präsentiert hat. Also es war durchaus positiv.